Ja, moin zusammen, hier ist Fechters bester Podcast, der Podcast eures Vertrauens, den ihr jeden Montag um 15 Uhr pünktlich immer hören könnt. Schön, dass ihr zuhört. Schön, Tobi, dass du da bist und uns hier gerade ganz feines, ich hoffe, ganz super Anmoderation, aber egal, ganz, ganz feines Bier einschenkst. Hast du das geübt? Das ist ja unfassbar.
Ja, ein bisschen.
Oh, Leute, wenn ihr das jetzt sehen könntet, ne?
Ich war bei Chris, der hat mir das jetzt ordentlich beigebracht.
Ja, okay, Chris hat dich also da vorangebracht. Das ist sehr, sehr schön. Tobi, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Danke fürs Einschenken. Und wir haben heute, wie immer, einen Gast. Und lieber Gast, vielleicht stellst du dich, bevor ich dir die üblichen 5 Einstiegsfragen stelle, einfach ganz, ganz, ganz kurz vor, sag seinen Namen und dann legen wir irgendwie los auf jeden Fall.
Ja, moin, ich bin Florian, 25. Und weiß nicht, was die anderen immer sagen, ich bin seit 4 Jahren jetzt ein Fechter, ursprünglich Südpfalz bei Karlsruhe und ja, nach wie vor gerne ein Fechter.
Sehr schön. Also Florian, 25 Jahre alt, seit 4 Jahren ein Fechter, ursprünglich aus der Südpfalz. Ich glaube, das reicht erstmal an Infos. Alles Weitere finden wir gleich im Verlauf des Gesprächs raus. Sollen wir erst anstoßen?
Würde ich sagen,
damit der
ich
Schaum,
sofort soweit.
Der Schaum ist nämlich bei mir
bald weg. Da war aber auch nicht so viel.
Da war nicht so viel. Ah, Tobi, du hast das geübt, oder?
Ein bisschen.
Also das ist unfassbar. Ja, dann erstmal zum Wohl. Schön, dass du
Prost.
Da bist. Prost.
Prost.
Florian, magst du vielleicht ganz kurz, weil das schmeckt sehr besonders, erzählen, was für Biere du uns mitgebracht hast?
Ja, die habe ich heute spontan gekauft. Lamsbräu, wie schon mal bei euch im Podcast.
Ja, richtig.
Vielleicht wieder ein potenzieller Sponsor.
Stimmt,
da hat jemand den Podcast gehört.
Ja. Sehr gut.
Das ist alkoholfreies Bier, weil ich gerade so ein bisschen am Experimentieren mit bin. Im Sommer habe ich 3 Monate lang nicht getrunken, und dann einen Monat wieder und dann wieder nicht. Und ja, ich wollte es gerade mal wieder ein bisschen durchziehen, einfach cool. Mit Bachelorarbeit nebenbei und so hat man viel zu tun. Und so dieses wöchentliche Saufen jeden Mittwoch in der WUBA ist halt kontraproduktiv.
Mehr oder weniger, mal sehen.
Ja, vielleicht regt es auch die Kreativität an. Nein, ja. Aber ich finde das echt gut. Dass du ja. Also, ich habe das manchmal in der Fastenzeit gemacht, die ja auch immerhin 40 Tage dauert. Ja. Und da gibt es immer den Joker, wenn Sonntag ist, darf man und der Sonntag fängt Samstagabend an. Von daher war das nicht ganz so konsequent wie bei dir auf jeden Fall. Aber das schmeckt doch super, oder? Also ich kann meins gut trinken hier.
Hast du hast aber das.
Ich habe das mit Hollerblüte, ist auch von Lamsbräu. Schmeckt sehr gut.
Auch
fruchtig halt, ne? Weil natürlich irgendein Sirup mit drin ist, aber sehr lecker.
Genau.
Ja, danke fürs Mitbringen. Florian, du kennst das schon als Hörer bisher, jetzt auch mal als Gast. Wir haben 5 ganz kurze Einstiegsfragen vorbereitet, die du vor allem auch ganz, ganz kurz und knapp beantworten kannst. Manchmal reicht da wahrscheinlich ein Wort. Und ich fange einfach mal an, ne?
Ja.
Genau. Südpfalz oder Südoldenburg?
Tatsächlich mittlerweile Südoldenburg mehr.
Okay.
Also das ist, ich freue mich immer, wenn ich hierher zurückkommen kann. Das ist zu Hause geworden, tatsächlich.
Okay, cool. Auch jetzt die nächste Frage haben wir fast schon thematisiert. Alkoholrausch oder Gemüserausch?
Natürlich den Gemüserausch.
Okay. Beziehungen beenden oder Beziehungsmodelle hinterfragen?
Natürlich absolut hinterfragen, Beziehungsmodelle.
Wirtschaft oder Ethik?
Dann muss ich jetzt sagen, das kann man auch vereinen.
Okay, dann gucken wir nachher mal, wie das gehen soll. Und als letztes habe ich noch Füchtlerwald oder brasilianischer Regenwald?
Auch brasilianischer Regenwald, doch tatsächlich.
Okay.
Gut recherchiert.
Gut
recherchiert. Kennt ihr die Serie You? Mit dem Stalker auch? Ja, ist egal.
Ja, aber doch, bei cool. Netflix ist
ja,
das
genau.
So eine Serie, glaube
ja,
ich.
Ja,
ja.
Ja.
Bin ich so schlimm?
Ja.
Schon,
oder? Naja, ich will ja nicht spoilern, aber ich glaube, so schlimm ist er nicht.
Nee, glaube ich auch nicht. Nee. Solange du mich nicht in deinem Keller einsperrst, das ist noch besser.
Nee, findet man, also wir haben ja, wir kennen uns jetzt eben nicht. Ich glaube, es haben die geneigten HörerInnen schon jetzt mitbekommen, dass wir uns jetzt nicht vorher schon privat kennen. Aber wir haben ein bisschen Kontakt gehabt über den Facebook Messenger, da habe ich das mit der Südpfalz mitbekommen und dann reicht es mit dir auf Facebook befreundet zu sein, um zu gucken und mit dem Alkoholrausch, genau, und dann alles andere Gemüserausch und die ganzen Dinge, die finde ich recht schnell auch auf deinem Facebook-Profil, was aber ja auch, da wir befreundet sind, auch so erwünscht ist.
Genau,
also, ganz schlimm stalking-mäßig ist es noch
ist
nicht.
Es nicht.
Da ist auch eher Tobi für so...
Ja, dafür bin ich zuständig. Okay. Mossad-Methoden. Du bist, was hast du gesagt, seit 4 Jahren jetzt in Vechta und im Grunde genommen gefällt es dir auch ziemlich gut hier in Südoldenburg. Was bringt dich zu dieser Aussage?
Ja, also mir wurde erst gesagt, als ich hier hochgezogen bin, die sind alle ein bisschen unterkühlt hier oben, die Nordlichter, aber kann ich bisher nicht so feststellen. Also alle Menschen, die ich hier kennengelernt habe, waren eher im Gegenteil sehr herzlich eigentlich so.
Cool,
ja. Und ich mag die Stadt tatsächlich auch. Also ich finde, viele Studierende haben so ein kollektives Minderwertigkeitsgefühl, in Vechta zu sein.
Ja.
Die finden es alle ein bisschen schade, aber ich finde, es hat viele, viele Vorteile, in Vechta zu sein. Also allein diese Nähe, man kann sich einfach spontan verabreden. In 10 Minuten ist man überall. In der Uni, man kennt die Professoren, man kann mit denen, wenn man gut ist, mit denen auf WhatsApp mal schnell was fragen und kommunizieren. Und das finde ich, glaube ich, alle meine Freunde, die ich jetzt im Master kenne, die irgendwo sonst sind, die sagen alle, sie vermissen Vechta eher. Diese Menschlichkeit einfach, diese Familiarität und so. Und deswegen bin ich ganz froh, hier in Vechta gelandet zu sein.
Und du trägst das ja auch sehr präsent.
Genau.
Sehr gut.
Also da ist auch so eine gewisse Identifikation vielleicht sogar auch mit der Uni gegeben, oder?
Ja, genau. Also das finde ich fast ein bisschen schade, dass ich eigentlich nur in der Uni bin so und wenig mit normalen Eingeborenen hier zu tun habe. Also jetzt,
das sind
jetzt
wir.
Ja,
das
schon,
sind wir.
Ja. Aber es ist schon eher die Ausnahme eigentlich. Also die meisten kommen ja hier aus dem Umkreis, aber nicht aus Vechta Stadt.
Ja.
So.
Ja.
Tatsächlich habe ich auch häufiger gehört, dass das gar nicht so leicht ist. Also mit Leuten, die aus Vechta kommen oder Umgebung, als Studierender oder als Studierende hier ins Gespräch zu kommen oder Unternehmung zu machen oder sonst irgendwas.
Vielleicht ist es dann doch ein bisschen die Unterkühltheit der Leute, die schon lange hier leben. Kann schon
vielleicht sein. Lässt man nicht jeden gleich dann so sag mal so in seinen Kosmos rein oder lässt er nicht so gerne dann teilhaben.
Wir wollen unbedingt, dass du teilhast
am
Podcast Vechta am Fernsehturm.
Und wir wollen auch an dir und deinen ganzen Dingen teilhaben. Von daher passt das, glaube ich, heute ganz gut, dass wir uns hier getroffen haben. Also nochmal ganz kurz zu deinem Studium. Kannst du nochmal kurz sagen, was du studierst?
Du sprachst gerade schon von Bachelorarbeit.
Genau.
Was machst du da gerade konkret sozusagen?
Also ich studiere Wirtschaft und Ethik und Sozialwissenschaften. Das ist hier so der Nischenstudiengang in Vechta, den es sonst eigentlich nirgends gibt. Deswegen bin ich auch hier, weil ich unbedingt einen 2-fach Bachelor machen wollte, wo ich von jedem ein bisschen was lerne, so mal so rumschnuppern zu können. Und kommt davon, wen man fragt, welche Schule, Denkschule man fragt, aber Wirtschaft und Ethik, so wie ich es gelernt habe von meinem Prof, ist, wie man das vereinen kann, indem man moralisches Handeln anreizkompatibel gestaltet.
Okay.
Also er zum Beispiel forscht in China im Textilbereich und guckt, wie er den Unternehmern zeigen kann, handelt moralisch, behandelt die Arbeiter gut. Und das entspricht auch euren Anreizen, Geld zu verdienen sozusagen.
Okay.
Also die sind seltener krank, sind produktiver, bessere Qualität.
Okay.
Das ist so ein Ansatz der Wirtschaftsethik.
Das heißt, ich darf das, also dann ist der Ansatz zu sagen, ich darf das gar nicht gegeneinander ausspielen, sondern am besten ist, wenn das miteinander korrespondiert.
Genau, das ist der Versuch,
Okay, und was sind so deine Erfahrungen bisher? Wie gut geht das so? Oder was würdest du jetzt so erstmal so sagen, was sind deine eigenen Erfahrungen?
Ja, also man kann das vielleicht in einem hochpreisigen Sektor jetzt in dem Fall machen, aber ich glaube, insgesamt brauchen wir schon bessere Regulierung. Nicht unbedingt mehr Regulierung, wir brauchen bessere Regulierung, weil die Leute von sich aus nicht immer moralisch handeln werden.
Okay.
Wir haben ja jetzt auch schon Regeln, Drogen oder so darf ich ja jetzt auch nicht einfach mir Heroin spritzen, weil ich Lust habe.
Genau.
Da denkt der Staat ja auch, man muss die Leute auch für sich selbst beschützen.
Ja.
Und das kann man ja auch im Umweltbereich sehen zum Beispiel, dass man nicht überall Öl in den Moorbach kippen darf, weil es billig ist, sondern auch die Leute vor sich selbst ein bisschen schützt, weil sie am Ende das Wasser ja auch trinken. So. Deswegen glaube ich, braucht man da schon ein bisschen Regulierung auch. So.
Und wer braucht diese Haltung? Sind es dann die Leute, die in irgendeiner Führungsfunktion sind im Unternehmen, oder würdest du sagen, eigentlich muss das durch die ganze Bandbreite gehen, weil am Ende ist es auch irgendwo eine Haltungsfrage?
Also am Ende muss es immer auch oben sein, weil wenn es nur von unten kommt oder nur von oben sozusagen heuchlerisch verordnet wird, dann kommt es auch nicht an, wenn es nicht gelebt wird.
Mhm.
Also eigentlich optimalerweise ist es natürlich durch die Bandbreite vom Hausmeister bis zum Vorstandsvorsitzenden, aber das ist natürlich immer schwierig umzusetzen.
Wäre das Beste, ist natürlich aber natürlich wirklich schwierig, genau. Ja. Okay, das heißt, wir haben jetzt schon in sehr kurzer Zeit eine ganze Menge über dich erfahren. Jetzt hast du uns auch schon erzählt, dass du aktuell auf Alkohol verzichtest. Das heißt, auf den Rausch, den der Alkohol uns, ich sag mal, schenkt, auf den verzichtest du. Du hast aber, wenn ich das richtig recherchiert habe, eine andere Form von Rausch. Und jetzt keine Sorge, es ist nicht illegal.
Okay, gut.
Quasi.
Es ist nicht das angesprochene Heroin.
Genau. Okay, ja. Genau. Es ist pflanzlich auf jeden Fall. Und den hast du, glaube ich, mit ins Leben gerufen.
Genau.
Oder du verwaltest ihn oder initiierst. Es geht um den Gemüserausch sozusagen.
Genau.
Magst du dazu auch nochmal ein, zwei Sätze oder dürfen auch 4, 5 sein? Erzählen, was ist das? Und ich glaube, es passt ganz gut zu der Frage nach Nachhaltigkeit.
Ja, absolut. Also das habe ich mit einem sehr guten Freund und Kommilitonen ins Leben gerufen, dem Tim Schauder. Und das ist hier in Barkum, kennt man ja hier im Kreis.
Ja.
Da gibt es einen Bauernhof, den Arche Wilhelminenhof.
Ja.
Und die betreiben solidarische Landwirtschaft. Das ist auch Thema meiner Bachelorarbeit.
Mhm.
Und das ist vom Prinzip her, man schließt einen Jahresvertrag ab und zahlt jeden Monat einen Beitrag und kriegt dafür jede Woche einen Teil der Ernte, was halt gerade vom Acker frisch kommt, sag ich mal. Oder im Sommer darf man auch die Erdbeeren selbst pflücken, direkt vom Feld.
Okay.
Und das haben wir an die Uni gebracht, das gab es schon so ganz normal für Bürger Fechters. Und an der Uni war das noch nicht so bekannt und wir haben da vor einem Jahr angefangen, das an die Uni zu bringen. Und jetzt sind wir auch schon 60 Leute, die das jede Woche abholen. Also die Bäuerin kommt da mit einem Anhänger.
Cool.
Lädt das Gemüse ab und wir verteilen das dann.
Das ist eine Art Gemüse-Flatrate, könnte man sagen.
Könnte man sagen, ja, genau.
Und magst du mal was zu den Kosten sagen? Also wie viel zahle ich als Student oder als Bürger?
Also als Einzelperson sagt man 35 oder für Nicht-Studenten gibt es leider nicht. Da gibt es nur den halben Anteil mit 70.
Okay.
Dementsprechend aber auch halt doppelt so viel.
Ja.
Aber für eine Einzelperson an sich 35 Euro und man bekommt da eigentlich immer eine sehr groß gefüllte Kiste. Also finanziell lohnt es sich absolut. Also auch im Vergleich zum Bioladen, das ist Demeter-zertifiziert.
Cool.
Kriegt man jede Woche locker 10 verschiedene Gemüse und Obst und Früchte Sachen je nach Saison und muss auch fast nicht mehr einkaufen gehen, also klar Nudeln und so, aber
aus Verbraucherseite kann ich das die Gründe dafür, das zu machen, absolut nachvollziehen. Das ist eine coole Idee. Was ist die Motivation, die von dem Hof und von der Bäuerin, von dem Bauer dahinter steckt?
Die hatten das, ich glaube es war 2015 mit diesen Russland-Embargos. Und da ist in Polen gibt es das größte Apfelanbaugebiet Europas und es geht eigentlich alles nach Russland.
Mhm.
Und da ging das halt nicht mehr aus politischen Gründen und dann ist alles gen Westen gegangen und hat den Apfelpreis kaputt gemacht.
Ja.
Und in dem Jahr hatten die eine Top-Apfelernte. Ich glaube auf 10 Hektar hatten die irgendwie 400 Tonnen Äpfel oder so, also richtig viel. Aber konnten sie halt nur zum Verlustpreis verkaufen. Und da haben sie halt gesagt, sie haben keinen Bock mehr auf den Handel. Sondern verkaufen jetzt halt alles über die Solawie, wie es kurz heißt.
Ja.
Und wissen da halt von vornherein schon, dass sie sicher 35 Euro bekommen.
Okay, das ist ja ganz anders mit zu kalkulieren dann
auch. Ja, genau, ja. Einfach ein bisschen den Stress raus, in den Druck und die Unsicherheit.
Finde ich mega. Also ich finde es ein mega cooles Konzept. Ich muss zugeben, ich kannte es tatsächlich erst über die Universitätsinitiative. Obwohl ich jetzt ein Normalbürger in Fechter bin, kannte ich das vorher nicht und habe es dann irgendwie über Unikreise tatsächlich mitbekommen, dass es das an der Universität gibt und habe die ganze Zeit so gedacht, finde ich mega cool, wollte ich mich eigentlich auch die ganze Zeit schon irgendwie näher mit auseinandersetzen. Ich habe mal mit meiner Freundin zusammen, das heißt, ist so ein bisschen ähnlich, das heißt Etepetete.
Ah ja,
und das sind ja auch so Gemüseretter, sag ich mal.
Hässliche Gemüse auch.
Genau, Gemüse, das nicht schön genug ist, um verkauft zu werden, kommt dann in eine Box und du kannst das dann für einen entsprechenden Preis, bekommst du das dann zugeschickt. Das haben wir mal eine Zeit lang ausprobiert und gemacht, ich fand das auch ganz cool. Da weißt du halt nie vorher genau, was du bekommst, so auch, ne? Und es war nachher so ein bisschen, du hast da wieder so gedacht, okay, das wird natürlich immer verschickt und ist jetzt nicht ganz so regional. Da haben wir so überlegt, eigentlich ein cooles Ding, aber wir wollten mal gucken, ob es regional nicht so was Vergleichbares gibt. Das wäre ja etwas, was in die Richtung geht,
genau,
auf jeden Fall. Also eine gute Empfehlung auf jeden Fall.
Ja, weißt du zufälligerweise, ob es in anderen europäischen Ländern auch so ist, dass Supermärkte mit schönem Gemüse bestückt sind oder ist das eher so ein deutsches Ding?
Ich glaube, das ist schon eher europäisch mittlerweile. Also ich glaube, das kam auch viel durch diese... Also kann ich mir, weiß ich nicht, aber diese gemeinsame europäische Agrarpolitik, die es seit 50, 60 Jahren gibt, die ja dieses Hofsterben letztlich befeuert. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch in diesem EU-Regulierungswahn ein bisschen mit den, also ich glaube, das gibt es nicht immer mit den Gurken, aber das gab es mal, damit man die besser verschicken kann und so.
Ja, ja.
Also ich glaube, das ist ein europäisches Problem schon, ja.
Ich war vor kurzem nämlich im Urlaub in Mittelamerika und wahnsinnige Supermärkte, also so wie man sich das vielleicht aus Amerika vorstellt, riesengroß. Es gab wirklich alles und auch eine riesige Gemüseabteilung. Aber da war es halt einfach so, dass du wirklich verschiedenes Gemüse, so wie es von der Pflanze, vom Bau wächst. Irgendein Gemüse am Baum? Nein. Ich glaube nicht. Aber ihr wisst, was ich meine.
Klar.
Aber das sah halt sehr unterschiedlich aus.
Kennst du den Gemüsebaum?
Den Gemüsebaum, den sogenannten. Genau. Ja, aber auch irgendwo, ich finde es halt so paradox. Auf der einen Seite ist da immer so dieser Wille nach Gewinnmaximierung, was auf Seite der Person, die es verantwortet, zu extrem viel Stress führt.
Ja, ja.
Also ich finde es jetzt vom Gedanken her erstmal logisch, das genauso zu tun wie die, sag nochmal den Hof, wie hieß der nochmal?
Nee, Arche Wilhelminenhof.
Ja, heißt der. Wie die das tun. Also das finde ich schon...
Ich finde es mega cool.
Also er ist auch absolut im Wachstum. Also ich lese gerade nichts anderes als über wissenschaftliche Paper darüber, wegen der Bachelorarbeit.
Ja.
Und es ist absolut am Wachsen. Also in Deutschland sind wir jetzt, glaube ich, erst bei 250 oder so Höfen.
Mhm.
Aber in Frankreich, die ja eine ganz andere Esskultur haben, da sind es schon 2.000, 3.000 oder so.
Was sind denn Kritikpunkte, die so von... Leuten darauf einprasseln.
Hast du also so aus Konsumentensicht ist es meistens teilweise, dass es sogar zu viel ist, was sie so jede Woche bekommen, weil sie nicht verkochen können, weil man schon eigentlich jeden Tag kochen muss.
Okay.
Und das andere ist halt so diese Ungewissheit, was kommt. Ne? Also die Leute wissen nicht, was eine Steckrübe ist oder was...
Steckrübe-Eintopf gab es bei uns früher noch.
Ja. Oder was eine gelbe Beete ist oder eine rote, also wie man das verarbeitet, wissen viele halt nicht.
Ja.
Da muss man schon ein bisschen offen sein und experimentierfreudig, aber eigentlich... Ja, Chefkoch und so, ne? Also
ja, findet man schon raus. Rezepte findet man und ich finde ja immer, Gemüse kann man eigentlich auch immer gut einfrieren. Dann kannst du es vielleicht nicht mehr mega geil nachher für einen Salat benutzen.
Ja.
So, aber für so einen Auflauf oder für eine Gemüsepfanne oder Reis oder so, da ist es nicht so schlimm, wenn das dann aufgetaut, finde ich, wird. Also,
und es gibt inzwischen, also ja, Chefkoch kennen wir alle, kannst du hingehen und dir Rezepte rausholen. Es gibt aber, habe ich heute noch im Radio gehört, auch so eine App, da gibst du, oder da sagt der Kühlschrank, das war von irgendwie so einer Kühlschrankmesse, der sagt dir, okay, das hast du jetzt noch in einem Kühlschrank und dazu, also alles komplett digitalisiert, dazu kannst du dieses Gericht und dieses Gericht und dieses Gericht machen. Ist vielleicht noch ein bisschen Zukunftsmusik für die Breite.
Meiner das kann das.
Nein. aber jetzt mal ganz ehrlich, brauchen wir da, also ja, ist cool, ist auch wieder dann halt gemütlich so, aber brauchen tun wir es nicht. Also man
aber Chefkoch hat auch so eine Resteverwerterfunktion, wo du so mit, also einfach eintragen kannst, was du noch im Kühlschrank hast und dann spuckt er die entsprechenden Rezepte aus, die diese Dinge enthalten.
Ja. Da muss man das halt nur noch da eingeben, ist halt auch unbequem.
Ja.
Also
Ja, also klar, das ist die smartere Lösung ist natürlich, dass mein Kühlschrank das für mich regelt sozusagen. Aber ich finde auch, es ist so ein nice to have, aber nicht ein must have auf jeden Fall. Florian, Tobi ist ja immer der Mann für die entspannten und sanften Übergänge. Ich mache ja immer die harten Breaks.
Gefühlslos.
Scheißegal ist mir das. Nein, Quatsch. Auch wenn ich das Thema mega cool finde und wir da sicherlich auch noch mal ganz lange drüber sprechen könnten. Wir haben hier im Podcast aber schon häufig auch über Essen und über Kochen gesprochen. Ich denke da an Anne, an Petra, aber auch jetzt letztens an Chris. Da ging es zwar ums Bier, aber auch das hat ja viel mit Genuss zu tun. Zumindest bei ihm, weil das wirklich gutes Zeug ist. Als du mich angeschrieben hast, hattest du ja noch mal eigentlich den Wunsch, oder die Anregung, sage ich eher, hier im Podcast nochmal ein anderes Projekt vorzustellen, was du, glaube ich, wirklich komplett selbst hier in Vechta ins Leben gerufen hast. Kannst du jetzt, ohne dass ich jetzt schon direkt konkret frage, einfach mal ins Blaue hinein unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, aber auch uns, weil wir kennen es auch noch überhaupt nicht, mal erzählen, worum es da geht und dann fangen wir an nachzufragen.
Ja. Also die Initiative heißt Anders lieben Vechta. Und ist letztlich, also ich mag das Wort nicht, aber es beschreibt es ganz gut, ist ein Stammtisch letztlich für Leute, die sich für alternative Beziehungskonzepte, Polyamorie, offene Beziehungen, Dreiecksbeziehungen interessieren, das schon leben oder sich vorstellen könnten oder einfach neugierig sind und sich mit Leuten Gleichgesinnten austauschen möchten. Und was man immer dazu sagen muss, Leute verstehen das meistens nicht, es ist kein Sextreffen, es ist kein Swingerclub, weil bei so einem Thema ist es auch schwierig, immer Räume zu finden manchmal, weil Leute immer denken...
Ihr bummst da alle mit
miteinander. Ja, genau. Ja, ja.
Okay, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ja, aber das glaube ich, dieses Bild haben, glaube ich, ganz viele Leute dann schnell im Kopf wahrscheinlich, oder?
Und ich habe, ich wusste ja, dass wir uns heute hier treffen, ich habe mit ein paar Leuten darüber geschnackt, um einfach auch mal selber so ein Gefühl dafür zu kriegen, okay, wie ist das Interesse daran? Und dabei kam raus, okay... Also insbesondere, was ist das denn überhaupt? Ja. Was bedeutet das? Also da ist halt eine sehr große Unsicherheit. Und du hattest auch gerade verschiedene Begriffe schon genannt. Und die Bitte von den Leuten war, kannst du das ein bisschen einordnen?
Also was ist was?
Ja.
Was ist was nicht?
Genau. Also mit dem was ist was nicht, da bin ich auch oft drauf gestoßen, habe ich auch erst falsch gemacht. Polygamie ist noch was anderes. Das ist das, was so im arabischen Kontext ein bisschen verbreitet ist. Die Vielehe, also dass ein Mann viele Frauen hat. Also das ist das, was es in Deutschland, glaube ich, eher selten gibt.
Mhm.
Wenn, dann darf jeder viele Partner und Partnerinnen haben soll.
Okay.
Also das ist das schon mal nicht, dass ein Mann so ein Harem um sich hat, das ist
okay.
eher ungewöhnlich, würde ich sagen, hierzulande.
Ja.
Polyamorie ist letztlich nur so ein Sammelbegriff für jegliche Form von Beziehungen, die mehr als zwei Personen beinhaltet.
Okay.
Also,
da gibt es auch kein Maximum oder
es müssen mehr als zwei sein. Mehr als zwei, genau. Ja. Also ich glaube, mehr als 150 Menschen kann man nicht so in seinem Kopf, glaube ich, haben, so als also so als nicht nur in der Kont, sondern generell als
Freunde. Ja,
und
so. Ja.
Und, aber nee, an sich ist da keine Grenzen gesetzt. Und diese Gesamtkonstellation, wenn man da viele Leute hat, die auch wieder viele Leute haben, habe ich jetzt auch gestern erst gelernt, ist ein Polykül, nennt man das. Da gibt es auch sehr schöne Grafiken, wie man das so verbinden kann und verschiedene Farben für verschiedene Beziehungen untereinander.
Mhm. Und eine offene Beziehung, das ist, wenn ich mal vielleicht selber eine Definition versuche, du sagst dann auch, dass total der Murks ist. Ich bin in einer festen Beziehung mit jemandem, mit einer Person, also wir sind zu zweit, aber wir haben den Deal, sag ich mal, dass wir beide oder einer von beiden oder eine von beiden mindestens auch mit anderen sich trifft und möglicherweise auch Geschlechtsverkehr hat,
sozusagen. Ja, das ist bei dir so oder das ist die Definition? Das
ist die Definition. Okay. Das ist die Definition. Da muss ich jetzt aufpassen.
Das wollte ich schon einladen, aber
kann dann wären wir direkt vorbeigekommen. Aber, nee, aber das ist nur meine.
Ja, genau, ja.
Ist das eine korrekte Definition? Oder?
Ja, es gibt nicht richtig und falsch, aber ja, ich würde an sich schon sagen, ja, so verstehe ich das auch. Also, ich persönlich sehe das so, dass es eine emotionale Exklusivität gibt, aber eine körperliche Offenheit.
Okay.
Also es gibt sicher auch Leute, die das auch, ich glaube, da nennt man das anders. Ich bin da auch kein hundertprozentiger Experte, aber offene Beziehung versteht man eigentlich so emotional exklusiv und körperlich offen und frei.
Okay. Und bei einer polyamorischen? Oder
ja, da gibt es auch wieder unterschiedlich. Also es gibt so diese klassische, also das klassische, aber diese hierarchische polyamore Beziehung, wo es eine Kernbeziehung gibt zwischen zwei Leuten. Und dann gibt es schon noch auch emotionale Beziehungen mit anderen, aber die sind untergeordnet, so von der Wichtigkeit. Oder wenn es ein Terminkonflikt ist, dann hat die Hauptbeziehung Vorrang zum Beispiel.
Ah, okay.
Oder es gibt auch egalitäre, also gleiche polyamore Beziehungen, wo drei Leute gleich auf gleicher Ebene, auf Augenhöhe sozusagen.
Die ja zum Beispiel auch alle zusammen wohnen.
Oder? Genau, es
gibt sagen, auch. Wir gestalten zu dritt unseren Alltag.
Genau,
nicht zu zweit, sondern zu dritt oder von mir aus zu viert, fünf, sechs, je nachdem, wie das ist. Nee, du wolltest. Ja. Ich hab's gespürt.
Ich habe noch 1000 Fragen.
Ja, hau raus.
Also das heißt, das Ganze ist ja super heterogen an sich, also das Thema überhaupt. Und das Entscheidende ist, also würde ich jetzt mal, so wenn ich mir das so vorstelle, würde ich sagen, ist halt Absprache.
Ja,
absolut. Und auch irgendwie so, ich weiß nicht, wer das von euch gesagt hat, aber so ein Deal, den man dann quasi untereinander hat, wenn man es mal bürokratisch ausdrücken möchte.
Ich habe, glaube ich, Deal gesagt, das ist ein scheiß Wort dafür. Aber, aber Trump benutzt auch für alles das Wort Deal. Das hat mich irgendwie leider inspiriert. Nein, aber genau, Entschuldigung, deine Frage. Hast du schon zu Ende gestellt, ne?
Ja, ob das Absprache und Kommunikation untereinander so das wesentliche Element einer.
Hast du das auch rausgefunden schon, oder?
Nein,
das ist tatsächlich so ein wichtiger Teil der Entstehungsgeschichte von Anders Liebenfechter, weil es bei mir eben aus dem Mangel an Absprache entstanden ist. Also ich hatte eine Freundin im Sommer und wir hatten auch die Wörter offene Beziehung verwendet, aber halt eben genau nicht diese Absprache gemacht, was das denn konkret bedeutet. So.
Ja.
Und dann war ich halt mal in der Wunderbar und wie das halt so ist, ich habe getrunken zu dem Zeitpunkt für Alkohol und dann hat sich halt was mit einer anderen Person ergeben so und weil Fechter halt Fechter ist, wusste sie natürlich auch innerhalb
es, bevor du es mit der hattest.
Quasi, also sie hat innerhalb von einer Stunde ein Bild davon gehabt sogar, also es war sehr schnell.
Krass.
Also ich verrate hier keine Geheimnisse, das ist alles abgesprochen so.
Ja, okay.
Aber fand sie halt nicht so geil, so weil nach ihrem Verständnis wäre es halt besser gewesen, das vorher zu wissen, um dann entscheiden zu können.
Ah, okay.
So, das war halt ihr Verständnis davon. Ich hatte ein anderes.
Ja.
Wir hätten halt, wie du sagst, das ist halt echt das A und O, Absprachen machen.
Ja.
Und dann hat es halt nicht funktioniert mehr. Also es gab auch andere Sachen. Sie konnte das halt jedenfalls nicht mehr als Schluss gemacht. Und dann aus dieser Trauer einerseits heraus und aus diesem, ich habe das schon so oft versucht, monogam zu leben und denke schon so darüber oft, schon so lange drüber nach, Polyamor irgendwie zu leben und irgendwie verbiege ich mich trotzdem immer und verletze dann doch alle und mich.
Ja.
Und dann dachte ich mir, okay, es gibt bestimmt auch im konservativen Fechter Leute, die offen sind. In Berlin habe ich tatsächlich auf so einem Treffen mal eine getroffen, die ursprünglich aus Fechter kommt und schon lange in Berlin wohnt.
Und deswegen nach Berlin gegangen
ist. Nee, vielleicht auch,
Ah, okay.
Und ja. Daraus heraus habe ich halt mir gedacht, yo, das musst du jetzt mal probieren zumindest. Es gibt bestimmt noch andere.
Wie waren so die ersten Reaktionen, als du gesagt hast, ich mache da jetzt so einen Stammtisch auf? Neben den Reaktionen, dass die Leute dachten, du etablierst jetzt hier ein Sextreffen. Ja. Was gab es noch so für positive wie auch eher kritische oder negative Reaktionen?
Also ich war eher selbst positiv überrascht von vielen Leuten, mit denen ich dann drüber gesprochen habe oder die meinen Instagram-Account gesehen haben, dass ich das organisiere, dass sie selbst auch entweder in einer offenen Beziehung leben oder das schon mal ausprobiert haben. Auch von Leuten, wo ich es nie erwartet hätte, so teilweise. Also, okay. dass es deutlich präsenter ist, das Thema, als man so gemeinhin vermuten würde, weil, ja ich meine, das ist nicht das erste Gesprächsthema, wo man drüber redet, so. Mhm. Also,
ja.
Ansonsten, viele haben gesagt, guck bloß, dass es nicht mit der Uni in Verbindung gebracht wird, sonst wirst du exmatrikuliert oder sowas in der Art, ne? Weil, wird es ja auch von der Kirche sehr getragen, die Uni und so. Also, es ist ja die Lehrerbildung, die katholische dort.
Ja, stimmt. Wobei, musst du dich in deinem Studiengang wahrscheinlich musst du
nee, nicht das so nicht, große das Idee. Nicht, aber ja. Man weiß ja nie.
Ja gut, man muss immer vorsichtig sein.
Ja, genau.
Ja.
Aber ansonsten war es insgesamt eher positiv tatsächlich. Also die Leute finden es interessant. Viele sagen, sie können es sich vielleicht nicht für sich vorstellen, das ist ja auch okay. Aber finden es an sich eine coole Sache, dass das so mal ein bisschen die Alternative einfach aufgezeigt wird.
Und es ist also quasi, du hast die Entstehungsgeschichte ja quasi schon gesagt, aber du sagst auch, das hat auch biografische, das liegt in meiner Biografie,
absolut.
Dass ich das jetzt versuche hier zu etablieren und weil du einfach gemerkt hast, wenn ich das andere traditionelle monogame Beziehungsmodell versuche, geht es schief und ich verletze andere, ich aber auch irgendwie mich selbst, weil ich mich da irgendwie verstelle. Das heißt, für dich war es schon auch so ein Schritt, ich sag mal, ich will nicht von einem Outing sprechen, aber so ein...
Also meine Eltern wissen es noch nicht, aber die hören den Podcast auch nicht, denke ich.
Also wahrscheinlich. Achso, die wissen es noch nicht.
Also nee, also ich habe da kein Problem mit so, ich bin da sehr offen mit allem, aber ich will die nicht überfordern. Also die sind jetzt 60 geworden und so. Und,
okay.
Ne, also die sind schon genügend beschäftigt mit mir sozusagen, mit den Dingen, die ich
tue. Mit anderen Baustellen.
Ja, genau.
So wie alle Eltern mit ihren Söhnen und Töchtern wahrscheinlich.
Und die freuen sich, wenn ich jetzt meinen Bachelor habe so und dann vielleicht. So, dann ist eine Baustelle abgearbeitet und dann kann ich die mit dem nächsten belasten.
Sehr gut. Ja, finde ich gut. Das ist ein kluger, also du bist ein strategisch denkender Mann, kann man sagen. Sehr schön.
Ich versuche jetzt mal eine relativ intime Frage zu stellen, die du natürlich nicht beantworten musst, aber ich will das einfach noch ein bisschen mehr verstehen, was so der Beweggrund ist, eben halt auch das Gefühl zu haben, ich weiß gar nicht, ist es Gefühl oder Denken oder was auch immer, eben halt Polyamor. Ist das wieder richtig?
Ja.
zu leben und was dich daran gehindert hat, halt vielleicht auch monogam zu leben. Weil ich glaube, das sind auch viele oder Vorurteile oder Gedanken, die dann auf dich einprasseln nach dem Motto, ja, der macht das doch nur aus dem einen Grund. Ja. Und zwar aus sexuellen Gründen. Wie war das bei dir?
Also das ist wieder das Biografische. Ich habe ein Auslandssemester in Brasilien gemacht und du warst in Mittelamerika. Da ist halt einfach eine andere Kultur, so was Liebe und Sexualität belangt, also das Verhältnis zueinander.
Ja.
Also Liebe und Sexualität dort kann zusammengehen, ist auch super schön dann, aber es kann auch vollkommen getrennt voneinander stattfinden. Mhm. Und das, ich meine, das ist jetzt eine banale Erkenntnis erstmal, wenn man diese sagt, aber dort 7 Monate zu leben und das so mitzuerleben und zu sehen, dass Leute da halt einfach Sex aus Spaß haben, sage ich mal, ne? Oder auch einfach dieses ganz Spontane, zu sagen, hey, ich bin jetzt auf einer Party, also vollkommen egal, welches Geschlecht auch, das fand ich dort sehr interessant, auch die Frauen sind da sehr proaktiv und warten nicht, dass ein Mann sie anmacht. Mhm. Und das mal so erleben, dass das auch ganz normal geht, das ist nicht in unseren Genen festgeschrieben, dass wir so prüde sind, wie in Deutschland, finde ich, sondern das ist halt einfach kulturell und ich fand das irgendwie intuitiv besser. Also klar geht es um Sex, aber ich finde, also ich habe Spaß am Sex. Und ich meine, wie es in der Bibel steht, wie sagt es, glaube ich, wer nicht gerne Sex mag, werfelt den ersten Stein oder so. Ne?
Alter, das hat Jesus exakt so gesagt.
Genau,
Das ist ein direktes Zitat. Das ist das Einzige, was in ihm auch historisch zuschreibt.
Genau, richtig. Ja, wissen viele nicht.
Lille das hören würde. Ne?
Und ich finde halt, Sex macht Spaß. Und wenn das einstimmig stattfindet, dann werden da ja auch unweigerlich Glückshormone ausgestoßen. Und wer kann was gegen Glückshormone sagen? Ich finde, also mehr Glückshormone für alle. Und als ich dann wieder zurück in Deutschland war, hatte ich so diesen umgedrehten Kulturschock, so auf privaten Hauspartys, wo man so die Leute kennt. und bei manchen Leuten ganz genau weiß, dass die aufeinander stehen und man guckt zu und es passiert nichts und man denkt sich, jo, jetzt macht halt mal. Also ist doch traurig. Ja,
diese Erfahrung hat jeder schon mal gemacht, dass man das beobachtet hat und dachte so.
Oder selber Teil davon war.
Ja.
Ja, auch das. Ich sage es jetzt nur so, ja. Ich habe auch noch mal eine intime Frage. Und
danke für deine Offenheit.
Ja, ich finde das jetzt schon mega geil.
Ja.
Also, und zwar, jetzt hast du gesagt, Sex macht Spaß, da würde ich dir zu 100% zustimmen, da bin ich ganz voll mit dabei. Wie gehst du denn damit um? Also Sex hat natürlich auch in der Flüchtigkeit, die das haben kann, trotzdem ja auch eine gewisse Intimität und Verletzlichkeit. Ja. Und meine Frage wäre einfach, das ist wirklich reines Interesse, ohne irgendwelchen Unterton oder so, wie funktioniert das in diesen Beziehungsmodellen, dass ich trotzdem Intimität und auch die Verletzlichkeit des oder der anderen irgendwie ja, in dieser möglichen Flüchtigkeit wirklich so mitdenken kann. Also geht das und wenn ja, wie? So, weil das fände ich nochmal so also aus einer moralischen Sicht heraus echt eine spannende Frage. Hast du dir da schon Gedanken drüber gemacht?
Aber ich glaube, das ist keine gute Antwort, aber viel Intuition. Also so wie ich das so erlebt habe, ist das so Kommunikation auch wieder letztlich. Also was in Brasilien halt auch oft war, da wurde auch mehr über Sex geredet, so inhaltlich. Oder es wurde auch gesagt, hey, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann haben wir was miteinander. So, also es wurde auch schon vorher darüber geredet. Krass, es war nicht immer so erst dieses langsam Rantasten, sondern es wurde auch einfach gesagt, hey, so nach 5 Minuten Konversation darf ich dir einen Kuss geben. So. Und da wurde einfach, also so in beide Richtungen, also egal welches Geschlecht wieder. Und es war dann einfach so, es war auch vollkommen normal, Nein zu sagen. So, also man muss auch sagen, Brasilien hat auch die anderen Seiten. Also da gibt es auch viel Übergriffigkeiten. Genau. Das habe ich persönlich nie so gesehen oder wahrgenommen. Aber es gibt es natürlich auch, keine Frage. Aber ich glaube, es ist einfach wieder zu diesem Prüden zurück, einfach offener darüber reden. So, ich glaube, die meisten in der Wunderbar gehen viele Leute, glaube ich, nicht hin zum Tanzen nur, sondern auch um
Leute kennenzulernen, mindestens
zwei. Leute kennenzulernen, so. Und da finde ich halt schade, dass immer so ein bisschen drumherum geredet wird. Man kann doch einfach sagen, hey, ich finde dich irgendwie süß, wollen wir nicht was machen? Oder man versucht es einfach und dann ist aber auch nicht traurig, wenn man zurückgewiesen wird. So,
okay, aber das ist dann natürlich etwas, was ich zu akzeptieren habe.
Aber das ist nicht auf sich selbst vielleicht zu beziehen, sondern einfach zu sagen, okay, dann halt nicht, so ist auch okay, dann...
Ja.
Einfach ein bisschen lockerer damit umgehen, aber deine Frage war schwierig. Also
ja, die ist, glaube ich, das ist auch eine schwierige. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, die dieses Beziehungsmodell dann vielleicht nochmal anders bietet als ein monogames Beziehung.
Ja.
Also das finde ich, glaube ich, einfach so. Ich lebe in einer monogamen Beziehung und möchte das auch so und möchte wahrscheinlich auch, dass das so bleibt. So, ich sag mal immer, ich finde es super schwer zu sagen, was ist in 50 Jahren oder so, keine Ahnung. Aber ich sage das jetzt erstmal ganz klar so. Und ich kenne natürlich die Herausforderungen, die eine monogame Beziehung dann nochmal so mit sich bringt. Aber ich glaube, diese Beziehungsmodelle haben dann möglicherweise andere Herausforderungen. Ja. Deswegen eben die Frage so. Und ich finde es einfach wichtig, glaube ich, so, und das finde ich so mega cool, wie du das machst, so offen, ehrlich einfach auch damit umzugehen, zu sagen, ja, das ist dann möglicherweise schwierig oder eine Herausforderung, da muss ich gucken. Und ich glaube aber, Intuition ist gar nicht unbedingt die schlechteste Antwort.
Ja.
So, weil wenn da so eine Lockerheit da ist und wir gut übereinander darüber sprechen und es irgendwie funkt und passt, weiß ich ja vielleicht wirklich auch nochmal anders und schneller, was jetzt geht und was jetzt nicht geht sozusagen. Also das ist zumindest so eine, ich glaube, es ist auch eine Erfahrung, die alle machen, die Sexualität irgendwie ausleben auf jeden Fall.
Ja. Aber deswegen generell mehr Erfahrung in dem Bereich machen. Also ich habe jetzt für den Podcast ein paar Statistiken gegoogelt. Und also ich weiß nicht mehr die genauen Zahlen, aber wir Deutschen haben einfach wenig Sex so im Vergleich zu den vielen anderen Ländern. Das ist einfach schade, finde ich.
Und wie viel weniger haben wir? Oder
was? Ich weiß leider nicht mehr, ich nicht genau. Aber es war also natürlich Südamerika, Mittelamerika, die haben einfach mehr, also deutlich mehr. Vielleicht liegt es auch an der Sonne, wer weiß. Aber weiß ich nicht.
Ja.
Aber ich glaube, eine Sache ist auch dieses Slut-Shaming, so dieses vor allem auf Frauen bezogen, dass wenn Frauen aktiv sind sexuell, dann sind es gleich Schlampen, so abgestempelt. So.
Ja, ganz schnell. Und
das ist so ein bisschen wie, als wäre Sex eine Ware. So. Also wenn Frauen ihre Sexualität frei preisgeben, es ist nichts Seltenes, es ist billig, wenn es rar ist, ist es teuer. Und das finde ich halt irgendwie dumm. So. Also finde ich schade, so. Sowohl wenn Männer als auch Frauen das irgendwie verurteilen.
Ja.
Und Männer schneiden sich ins eigene Fleisch am Ende des Tages auch. Also es ist irgendwie auch ein bisschen Eigentum und so. Und auch unnötig eigentlich. Also. Ja.
Jetzt sind wir auf dieses Thema, glaube ich, sehr stark fokussiert. Ich möchte aber nochmal fragen, wie entwickelt sich eine solche Beziehung weiter und vielleicht auch so alltäglich, weil Beziehungen ja auch nicht nur aus Sex bestehen.
Nee, das stimmt, ja.
Meistens. Wie stellt man sich das vor? Und ich will jetzt ein provokantes Beispiel nehmen. Was ist, wenn Kinder ins Spiel kommen? Wie sieht das dann aus?
Ja, tatsächlich die Dame, die ich in Berlin getroffen habe, die ist verheiratet und hatte 2 Kinder und hatte noch zusätzlich einen Partner, der auch ganz normal am Küchentisch manchmal saß und dann auch irgendwie, glaube ich, Papa genannt wurde. Also es gab irgendwie 2 Papas sozusagen. Also ich kann es aus eigener Erfahrung, ich habe jetzt seit gut einem Monat eine neue polyamore Beziehung und da haben wir von vornherein gleich gesagt, wir wollen eine offene Beziehung, wir wollen es nicht festlegen so.
Ja.
Und ja, im Alltag ist es normal. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Tag rausgehe und sage, heute will ich noch mit einer anderen Person schlafen, sondern es ist eher so diese Freiheit zu haben, wenn ich in die Wunderbar gehe oder so,
ja.
Dann kann ich einfach tanzen gehen, wenn es sich was ergibt, darf ich das und wenn nicht, ist auch okay. So. Also es ist nicht so, dass zumindest ich jetzt persönlich da jetzt aktiv danach suchen würde die ganze Zeit. Es ist einfach so, eher diese Freiheit zu haben. Mhm. Ich glaube, das nimmt auch schon oft so gewissen Druck raus oder so, diesen Druck letztlich, wenn man weiß, ja, man könnte ja, aber wenn ich dann halt nicht so. Aber mit Kindern, ja, muss man, ja, also es geht, glaube ich, schon. Ich glaube, es ist vielleicht auch einfacher, weil man noch eine Person hat, die aufs Kind aufpassen kann. So.
Okay, das wäre natürlich immer das Umgedrehte quasi.
Ja.
Ne?
Ja. Ja. Ich finde das ganz spannend und ich habe da, ja, ich glaube, ich habe schon eine Meinung dazu und ich finde es eher schwierig so. Aber das ist auch meine ganz persönliche Meinung, würde jetzt niemals sagen, nö, das geht auf gar keinen Fall. Ich glaube halt einfach, dass wir in Deutschland aber mit diesem Beziehungsmodell eben halt auch noch nicht so viel Erfahrung haben. Nee. So, und entsprechend ist es, glaube ich, auch ganz schwierig, da jetzt irgendwie mit Statistiken aufzuwarten oder zu sagen, das und das passiert dann, wenn. Sondern wir kennen unseren Status quo, das ganz normale das traditionelle Familienmodell. Ja, normal, so. Ja. Ja, genau, ich wollte gerade normal sagen, das ist ja für uns.
Rutscht einem schnell raus.
Ja, genau. So, ja. Ne, aber ja, ich finde es auf jeden Fall cool, dass du dieses Angebot hier in Vechta geschaffen hast, um darüber dann wahrscheinlich auch einfach ins Gespräch zu kommen. Ja. Und dann kann man ja genau solche Themen halt einfach thematisieren.
Genau,
ja. Spannend finde ich auch nochmal eine kleine Anschlussfrage. Also, und auch nochmal weg von Sexualität. Also was eine Beziehung, ich kann jetzt auch da wieder vor allem persönlich sprechen, was meine Beziehung oder auch im Plural meine Beziehungen, wenn ich jetzt auf früher gucke, immer auch mit ausgezeichnet hat, war, dass sie und ich beide so irgendwie so ein, ich sag mal, so eine Art gemeinsamen Lebensplan hatten. Ohne dass das jetzt eine reine Lebensstrategie gewesen ist und wir jetzt Schritt für Schritt irgendwo hingekommen sind, aber dass wir so eine Idee oder eine Vision davon hatten, wohin wollen wir uns eigentlich so entwickeln und dass wir das gemeinsam an einem Strang ziehen können, dass wir da uns gemeinsam über Errungenschaften freuen können sozusagen. Also das waren so Dinge, die da super gut gingen und ich glaube, das würde mit einer offenen Beziehung wahrscheinlich auch noch funktionieren, weil es da ja eher, wie du schon sagst, so darum geht, vielleicht auch mal auswärts irgendwie unterwegs sein zu dürfen. Aber bei einer Beziehung oder bei einem Beziehungsmodell, wo vielleicht eine zweite, dritte Person ins Spiel kommt, wird das, glaube ich, irgendwann schwierig, oder? Also wie ziehen wir mit 4, 5 Leuten, die dann noch vielleicht immer total unterschiedlich sind, an einem Strang sozusagen? Das ist ja in einer monogamen Beziehung schon immer Verhandlungssache. Hast du da schon mal drüber dich ausgetauscht?
Also ich glaube, also mit 4, 5 Leuten wird es schwierig. Also wenn man vor allem auch auf einer Ebene egalitär so mit allen zusammen sind, das ist, glaube ich, schwierig. Also ich glaube, das normalste sozusagen, normal-unnormalste Modell in dem Fall ist, eher, dass es halt noch eine Person gibt, dass es mehr oder weniger ein Dreieck ist.
Okay.
Und das muss halt passen. Das ist halt der Punkt, man sucht da nicht aktiv danach, glaube ich. Oder ich glaube, es bringt nichts, da jetzt loszugehen und sich jemanden zu suchen, um jeden zu fragen, hey, kannst du dir vorstellen, eine polyamore Beziehung zu haben?
Ja.
Das muss sich ergeben, so. Und das muss passen dann auch wirklich. Mhm. Und dann muss man einfach viel kommunizieren miteinander, ob was so die gemeinsamen Vorstellungen sind oder halt auch sagen, man hat halt nicht eine egalitäre Beziehung, sondern man hat eine Hauptbeziehung und damit plant man und die andere ist halt auch da, aber da macht man jetzt seine Lebensplanung nicht drumherum um diese Person, sondern die ist halt gerade da und die mag man auch, aber...
Und was passiert, wenn man, ich sag's jetzt auch wieder ganz drastisch, wenn man diese Person dann irgendwann mal absägt, so nach dem Motto, so, das passt jetzt nicht mehr in unseren Lebensplan rein,
Das wäre dann für mich auch etwas, was man von Anfang an halt einfach, also das ist auch ein extrem wichtig. Ich wüsste gar nicht, was ich am Anfang alles klar haben müsste. Ja, weil ja. Du hast gerade oder irgendwann zwischendurch gesagt, ich habe immer wieder Leute durch mein Verhalten und auch mich selber verletzt. Ja. So, ich meine, das kann da ja auch passieren. Ja, und das glaube ich halt, wenn du sagst, okay, dann man hat so die, also wenn man dieses Modell nimmt, Hauptbeziehung. Kann es ja dazu gut kommen, dass man mal jemanden absägt.
Ja, so. Ja, dann ist das halt so. Also ich weiß nicht, ja. Also ich meine, Polyamorie löst jetzt auch nicht Probleme. Das ist so ein bisschen wie, zumindest für mich persönlich, wie Demokratie. So, das ist das schlechteste Herrschaftssystem, was wir haben, abgesehen von allen anderen. So, ja. Und ich meine, Beziehungen sind immer messy und schwierig. So.
Ja.
Deswegen sollte man nicht erwarten, dass Polyamorie jetzt alle Probleme löst, nur weil man frei ist, so wie ein Vogel.
Ja.
Das verstärkt einige Probleme sicher, weil man einfach mehr Leute hat, auf die man sich, mit denen man sich abstimmen muss.
Ja.
Aber für mich ist es halt so, dass das weniger schlechte Beziehungsmodell im Vergleich zur Monogamie sozusagen. Also.
Ich finde das gut, dass du da auch so ehrlich sagst, das löst jetzt nicht alle Probleme, sondern im Gegenteil, vielleicht löst es 5, aber dafür gibt es dann 7 neue oder so, wie auch immer. Das ist ja auch, glaube ich, und ich glaube, entscheidend ist ja, also zwei Dinge, glaube ich, können wir von dir nochmal gut lernen. Also A, ich glaube, jede Form der Beziehung trägt auch immer Verletzungen in sich, egal mit wem und mit wie vielen. Das ist irgendwie, gehört zum Menschen irgendwie dazu offenbar. Und das Zweite, es ist aber wichtig, viele Dinge einfach vorher oder immer mal wieder zu besprechen. Also Kommunikation, ob jetzt monogam oder offen oder wie auch immer, ist der entscheidende Faktor, um überhaupt eine gelungene oder eine gelingende Beziehung wahrscheinlich führen zu können. Und das ist, glaube ich, natürlich das Coole, was du ja mit deinem Stammtisch, glaube ich, auch so ein bisschen so um sich, also es dient wahrscheinlich auch so ein bisschen der Selbstvergewisserung oder der Inspiration, was kann ich in meine Beziehung wieder mit einbringen, sozusagen. Genau. Dazu hast du das quasi auch gegründet, oder?
Genau, einfach auch mal Alternativen im Kopf zu haben. Also, dass man, wenn man eine neue Beziehung anfängt oder eine langjährige Beziehung hat und dann irgendwann Probleme auftreten, dass man auch weiß, es kann auch anders gehen. Es muss nicht funktionieren, aber es ist auch möglich. Es ist nicht alternativlos, so dieses monogame Beziehungsmodell. Und das finde ich ganz wichtig, dass Leute, ich finde es immer sehr schade, wenn Leute sehr lange zusammen sind und dann hat einer mal Lust auf eine andere Person und dann geht eine 15-, 20-jährige Beziehung geht kaputt daran. Das finde ich schade, dass wegen Sex sowas kaputt gehen muss.
Okay,
Und ich meine, da gibt es so Statistiken, 20%, glaube ich, der Leute sind schon mal fremdgegangen oder gehen gerade fremd. Und ich glaube, die Dunkelziffer ist vielleicht sogar noch höher.
Wahrscheinlich,
Und das gibt's halt einfach. Und ich finde halt, so offene Beziehung ist eine gute Möglichkeit, damit umzugehen. Oder man muss ja nicht dauerhaft eine offene Beziehung haben, aber einfach mit den Gegebenheiten umgehen, weil so viele Leute gehen fremd, auch im persönlichen Umfeld, kennt ihr vielleicht auch alle. Es gibt's einfach oft und das ist halt scheiße eigentlich, wenn man den anderen belügt. So, und ich habe das ja auch selbst schon gemacht, muss ich auch zugeben. So.
Ich habe gerade den Begriff Ehrlichkeit nämlich auch schon im Kopf gehabt und es ist völlig egal, ob monogame Beziehungen oder polyamore Beziehungen. Ich glaube, Ehrlichkeit ist sehr, sehr relevant an dieser Stelle. Florian, du hast uns Bier mitgebracht.
Ja.
Es schmeckt mir sehr, sehr lecker.
Freut mich.
Aber es bringt mich auch dazu, dass ich einmal um die Ecke muss.
Jetzt?
Ja, ich muss wirklich jetzt einmal pinkeln.
Zum ersten Mal, oder?
Ja, ich glaube schon.
Und das ist die erste Pinkelpause in unserem Podcast.
Nee, ich habe eine Idee. Und zwar, ich höre mir die Folge sowieso nochmal an. Das mache ich eigentlich immer. Und damit ich ganz selber mal als Zuhörer ganz gespannt sein kann, habe ich noch eine Frage, die ich dir stellen möchte. Und die kannst du Bene gleich mal direkt beantworten. In der Zeit sollte ich
pinkeln gehen. Ja, wenn du nur pinkeln musst.
Was ist Eifersucht?
Ah, das ist eine
Und
gute
kennst
Frage.
Du Eifersucht nicht von anderen, sondern bist du auch schon mal selber eifersüchtig gewesen? Oder genau, das ist die Frage. Und die darfst du jetzt Bene beantworten und ich bin schnell weg.
Tschüss, Tobi. Ja, ich bin gespannt. Tobi, ich habe mal eine Frage. Was ist eigentlich Eifersucht für dich?
Gute Frage. Ich glaube, man muss da so ein bisschen unterscheiden auch zwischen Eifersucht, wenn ich selbst damit nicht klarkomme, dass mein Partner, meine Partnerin jemand anderes hat und Verlustängsten. Weil in einer Monobeziehung ist es ja eigentlich immer das Erste ist das Letzte. Also das Erste, was ich erwähnt habe, ist auch eine Verlustangst, weil sobald mein Partner was mit einer anderen Person irgendwie besonders viel Zeit verbringt oder intim wird sogar, dann ist es ja eigentlich eine Verlustangst, weil die ungeschriebene Regel ist ja, man darf nicht
mit anderen. Genau.
Und ich glaube, in Polybeziehungen ist es ein bisschen anders, da ist es häufig eher vielleicht ein ungutes Gefühl, aber eigentlich weiß man so, nur weil die andere Person jetzt Sex mit jemand anderem hat zum Beispiel oder sich regelmäßig trifft, muss es nicht unsere Beziehung in Gefahr bringen. Und dann ist es eher so eine, wo man an sich selbst ein bisschen arbeiten kann.
Okay, und so siehst du das auch für dich
quasi. Genau, also ich sehe für mich, ich war noch nie, glaube ich, ein besonders krass eifersüchtiger Mensch so.
Ja.
Und ich will das halt nicht besonders zulassen oder überwinden, weil es halt einfach im Konflikt mit anderen Werten und Dingen steht, die ich lieber habe, also diese Freiheit halt.
Okay.
Und wenn ich halt zulassen, weil wenn ich halt was mit anderen machen will, muss ich es halt auch zulassen, dass meine Partnerin das tut.
Mhm.
Habe ich generell nicht ein Problem. Und wenn ich der Eifersucht da Platz geben würde, dann könnte ich halt dieses Bedürfnis nicht ausleben. Und das ist mir halt wichtiger als eifersüchtig zu sein.
Also du wächst also so ein Stück
weit auch
einfach ab. Also das kann man, also einfach nur ist gut,
gut
gesagt. Das ist wahrscheinlich ein Prozess, der auch ein bisschen dauert und wo du sagst, dem muss ich mich jetzt aber stellen, damit ich das so leben kann, wie ich mir das eigentlich für mich wünsche, sozusagen.
Ja. Okay. Und ich finde es halt auch wichtig, wir kennen es ja nicht anders, in der ganzen Popkultur, in allen Serien, Filmen, Büchern, Liedern wird ja immer das Ideal der monogamen Beziehung propagiert. Und
so auch endet jeder Disney-Film
quasi. Richtig, ja, genau. Ja.
Außer er hat kein Happy End, genau.
Ja. Und davon muss man sich auch erstmal ein bisschen los, oder muss man auch erstmal anerkennen, dass man halt in so einer Kultur aufgewachsen ist.
Ja.
Und dass es einen geprägt hat und dass es nicht so ist, dass wir Menschen so genetisch verkabelt sind quasi, dass wir so viel Eifersucht spüren und dass man Eifersucht braucht, um jemanden zu lieben. Also gestern hatte jemand erzählt bei dem Poli-Treffen, dass er mal eine Freundin hatte, die gesagt hat, du liebst mich ja gar nicht genug, du bist ja gar nicht eifersüchtig. So. Und das finde ich halt auch irgendwie problematisch, wenn man Eifersucht mit Lieben gleichsetzt, dass man eifersüchtig sein muss, um jemanden zu lieben. Das ist so.
Das finde ich auch schwierig. Ja. Ja. Ich kann das da gut nachvollziehen. Vielleicht nochmal kurz zu den Disney-Filmen. und ich finde da in den, da liegt, finde ich, also ich mag Disney, macht auch alles Spaß und so weiter, aber manchmal liegt da so ein Grundproblem in unserer Gesellschaft, vielleicht können wir da nochmal auch ganz kurz drauf eingehen. Ich finde diese Happy-End-Sachen, ich freue mich, wenn es ein Happy-End gibt, das ist ja auch richtig so, finde ich gut so und schön, wenn die dann zusammen sind, so monogam zusammen sind, alles super. Aber ich finde, das wird häufig so aufgebauscht, dass das fast schon wie so eine Art Heilsversprechen ist.
Ja, ja, ja.
Also, dass ich den Eindruck habe, ich muss nur das, ich muss nur die eine monogame Beziehung haben und dann ist in meinem Leben alles gut. Es gibt keine Verletzungen, es gibt keinen Stress, es gibt kein gar nichts, weil im Film wird ja gezeigt, danach lebten sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage sozusagen. Würdest du sagen, dass diese, ich sag mal, diese, auch das ist ja gesellschaftlich irgendwie tradiert, ist das A, macht es das schwieriger, andere Beziehungsmodelle mit auch zu etablieren und B, macht das uns nicht auch alle total bekloppt, weil wir die ganze Zeit denken, es muss doch eigentlich mit der einen oder dem einen auf jeden Fall jetzt forever love und alles supi sein? Oder wie würdest du das bewerten?
Ja, also das Erste, ja, absolut, macht es schwieriger, sich andere Modelle vorzustellen. Aber ich glaube, das ist ein generelles Ding. Das ist ja dieses typische Wenn-Dann. So, wenn ich das Studium habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich diesen Job habe, dann...
Stimmt.
So, wenn ich dieses Jahresgehalt habe oder dieses Auto oder was auch immer. Also ich glaube, das sind generelle... Ja, weiß nicht, ob es ein unterer Kulturkreis ist, kann schon sein, dass so westlich geprägt ist, dass so dieses Denken ist, dass wir uns so von einzelnen Dingen so abhängig machen und nicht einfach nur, habe ich letztens auch einen Artikel gelesen, dass es echt eine neue Sache ist, dass wir uns immer Dinge wünschen, um glücklich zu sein, gewisse Dinge, dass wir nicht einfach die Abwesenheit von Leid und Schmerz schon dazu führt, dass wir uns eigentlich so eine Grundglücklichkeit haben, so, weil wir heute immer drauf getrimmt sind, du musst das erreichen, du musst das schaffen, kaufen oder sonst wie erreichen. Also ich glaube, das ist Teil der größeren kulturellen Problematik, so dass wir immer denken, wenn dann mäßig. So.
Okay, und die vielleicht auch uns alle ein bisschen, wie ich auch mal, ja, ich will nicht gleich sagen krank macht, aber uns schon auch unter Druck setzt,
ja,
auf jeden
ja.
Fall. Also nicht, ja, du wolltest was sagen.
Ja.
Musst du schon wieder auf Klo?
Nein. Eifersucht, hatte ich nachgefragt.
Haben wir schon geklärt.
Habt ihr geklärt. Nächste Frage, Liebe. Und zwar Liebe in dem
Sinne... Zeiten der Cholera. Nein, ist ein Buch.
Ach so.
Erzähl mal.
Okay.
Entschuldigung.
Inwieweit würdest du sagen, also ganz grundsätzlich und vielleicht auch persönlich, inwieweit kann man Liebe mehreren Personen auf einem Level schenken. Also wir haben vorhin auch gesagt, Hauptbeziehung und vielleicht sowas wie eine Nebenbeziehung. Aber wenn man sagt, okay, wir haben hier eine gleichberechtigte Beziehung auf einer Ebene, geht das?
Und was ist die Quelle? Woher nimmst du das dann? Das würde mich auch mal interessieren.
Okay. Und vergisst man, also ja, und Auch sich selber darf man ja auch halt nie vergessen.
Ja, ne? Genau. Also, bleibt da genug für dich auch.
Also ich finde halt, Liebe ist ja nicht so ein fest definierter Begriff. So in der deutschen Sprache gibt es halt nur den einen. Im Griechischen gab es 6 mindestens und in anderen Sprachen gibt es 50. Deswegen, ja. Ich hatte auch so einen Post auf Instagram, hat sich auch eine Frau sehr echauffiert darüber, dass eine Mutter von 9 Kindern kann jedes einzelne Kind genauso lieben wie ein einzelnes. Das ist eine andere Art von Liebe, keine Frage.
Ja.
Aber das ist vielleicht eine unromantische Antwort, aber Liebe ist, haben wir in Soziologie gelernt, ist auch nur ein Konstrukt der Moderne. Diese romantische, krasse Liebe, Romeo und Julia-Liebe,
ja,
die ist ja konstruiert in gewisser Weise. Das ist ja eine Interpretation von Hormonen, mehr oder weniger. Das soll die Liebe jetzt nicht in Abrede stellen, aber deswegen will ich nicht sagen, ich kann für mehrere Menschen einen erhöhten Serotoninspiegel fühlen und haben. So, deswegen
nee, darauf wollte ich auch tatsächlich gar nicht hinaus. Okay. Aber du hast gerade das perfekte Bild für mich gegeben mit eben halt der Mutter und inwieweit liebt sie ihre Kinder gleich. Und ich glaube, ehrlich gesagt, die meisten Mütter würden sagen, ja sicher.
Ja, genau. Ja.
Also, ja.
Gut, außer, also, ich sag mal, wir können jetzt mal, Liebe kann ich ja aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Also eine soziologische ist die eine. Ich kann jetzt auch nochmal einfach sagen, was ist, wenn für mich, das ist jetzt sehr erfahrungsorientiert, Liebe aber auch mit einer Entscheidung für jemanden zu tun hat. Oder jemanden zu sagen, okay, für mich heißt Liebe, mich ganz auf nur dich zu fokussieren. Ja. Ich sag mal, da sind wir natürlich in einem eher konservativen Bereich, das ist klar, aber ich finde das auch, also jenseits von Romantik, finde ich das auch schön und sehr tief und auch sehr fruchtbar und auch sehr bereichernd. Also ich sag mal ein Beispiel, auch das ist nur persönlich und das kann ich nicht auf Allgemeinheit übertragen, aber wenn ich zum Beispiel bei mir und meiner Freundin gucke, dann weiß ich von ihr und auch von mir, dass Liebe für uns wirklich heißt, jemanden komplett anzunehmen, unabhängig davon, wie gesund oder krank jetzt jemand ist zum Beispiel. Und zu sagen, ich trage dich dazu 100% mit durch. Und ich glaube, das ist für mich wirklich nicht noch ein weiteres Mal teilbar. Ja. Weil das Kraft kostet. Und ich will die nur dafür aufbringen und umgekehrt auch. Also ich bekomme dafür auch ganz viel. Und da glaube ich zum Beispiel, da würde ich jetzt an meine persönlichen Grenzen stoßen. Deswegen finde ich deine Frage echt gut. Mhm. Wenn ich jetzt noch zum Beispiel das so krass mit jemand Dritten irgendwie teilen müsste. Weil wenn ich ernst mit der Liebe meine, dann ist mir der gesundheitliche Status von jemandem ja in dem Sinne egal, dass ich denke, unabhängig davon liebe ich dich trotzdem.
Ja. So.
Nicht egal, weil es mir doch wurscht.
Sag, das ist immer wieder bei der Cholera. Oder wie ist Lepra?
Nee, genau, der Cholera, genau. Deswegen komme ich drauf. Aber verstehst du, was ich meine? Also da wären für mich so die Grenzen, also die ich dann, wo ich sage, ich kann das da nicht nochmal teilen. Und ich habe Respekt vor der Mutter mit den 9 Kindern. Wenn ich jetzt als Vater 9 Kinder hätte, wüsste ich nicht,
9 ist ein bisschen übertrieben, aber
man kann halt krass, bei 2 sagen.
Wie gesagt, ich habe es ja gesagt, mit 5 Leuten eine Beziehung auf gleicher Ebene ist, glaube ich.
Ich glaube, da kommt irgendwann Grenzen.
Aber, bei 2, 3, aber das, was du gesagt hast, ist auch gut, weil das ist ja eine Form der Liebe sozusagen.
Genau,
Und es ist ja, wie soll ich sagen, man kann. Jetzt bin ich ein bisschen raus.
Alles gut, ganz entspannt.
Ich habe es vorgestern noch auf Instagram gepostet, diesen Spruch. Nein, da ging es so ein bisschen in die Richtung zu sagen, vielleicht kann mir eine Person nicht alles geben, was ich brauche, alle Liebe, die ich brauche, und ich kann einer Person nicht alle Formen der Liebe geben, die sie braucht.
Ja.
Und das ist das so ein bisschen, glaube ich, wenn das funktioniert, wenn das so beide gleich viel senden und empfangen können, wie sie möchten, Liebe, dann ist das super.
Ja.
Und ich glaube, häufig scheitern Beziehungen auch daran, dass eine Person zum Beispiel total kuschelbedürftig ist und jede Nacht jemanden braucht zum Reden, und eine andere Person ist halt ein bisschen sensibler und braucht mehr Freiraum für sich. Und da, finde ich, ist es sowas ganz praktisch, zu wissen, dass es auch anders gilt, dass man sich nicht entscheiden muss, okay, ich bin jetzt entweder 24/7 bei dir, weil du so viel Zeit brauchst, oder 0% oder 0 Tage und Minuten, sondern dass es ein Zwischending gibt, dass es eine Person gibt, die mit der, bin ich halt irgendwie nur nachts da oder so, oder irgendwie tagsüber, da rede ich nur oder mehr und weniger das Sexuelle, und mit der anderen Person, da kriege ich halt mehr das Emotionale. Also, dass es so eine Art Mischung ist. Weil das ist, glaube ich, auch ein bisschen Trugschluss in unserer Gesellschaft, dass es immer so sein muss. Dass eine Person muss mir alles geben an emotionaler, körperlicher Nähe, was ich brauche. So.
Und, das, glaube ich, funktioniert auch nicht. Also, ich glaube, das wechselt ja auch. Auch in einer monogamen Beziehung hast du ja Phasen, die vielleicht deutlich mehr sexuell geprägt sind. Und du hast Phasen, wo du mehr beste Freundin, bester Freund bist. Ja. So, das finde ich sogar. Und auch da ist, glaube ich, wieder der Punkt. Also entweder ich muss mir dann ein anderes Modell überlegen, oder ich muss das miteinander besprechen und sagen, ey, wir merken gerade beide, wir geben uns da an dem einen Punkt mehr und an dem anderen Punkt weniger. Wie gehen wir jetzt damit um? Heißt das für uns, das Modell zu hinterfragen? Heißt das für uns, das zu akzeptieren und zu sagen, das könnten wir doch auch mal 2-3 Jahre so aushalten? Ja. Aushalten wäre schon wieder blöd, aber das können wir gut so mit der Art von Liebe füllen, die da gerade ist. Ich glaube, da gibt es da echt so, ich glaube, da ist wieder der Faktor ist, drüber zu sprechen und sich da einfach klar zu sagen, was man sich da wünscht. Ja. So, um nicht nachher abgefuckt da zu sitzen und von allen enttäuscht zu sein, sozusagen.
Ja. Aber halt auch den Faktor, auch mal das Beziehungsmodell zu hinterfragen. Ja. Die Antwort kann ja sein, nee,
Immunogamie ist für uns gut. Den Mut muss man natürlich erstmal aufbringen.
Aber erstmal die Frage zu stellen überhaupt. Ja. So,
ich weiß, was du meinst. Ich weiß, wir sind gerade mega drin. Jetzt aber in Anbetracht der Zeit und vor allem meiner begrenzten Zeit.
Ja. Darfst du noch eben eine Frage stellen?
Darfst du?
Dein Stammtisch?
Das wollte ich gerade fragen, du Eurel. Genau.
Wusste ich, deswegen mache ich es. Der war gerade gestern, aber es wird ja anders ausgestrahlt, aber der ist jeden zweiten Dienstag im Monat.
Das heißt, der nächste
ist am 11., glaube ich.
11.2.
Genau. Das passt ja, weil am 3. kommt die Folge raus.
Also am 11.2. ist der nächste Stammtisch. Genau. Wie spät und wo?
Um 20 Uhr in der Uni, in der Cafete dort, Dieberstraße 23.
Okay,
am einfachsten den Raum zu bekommen.
Das sollten also alle, und ihr seid offen, da kann jede einfach jetzt sagen, ich habe mal Bock vorbeizuschnuppern.
Genau, und wie gesagt, niemand muss sich ausziehen oder betatschen lassen oder so, es ist nur reden. Keine Angst.
Das ist ja langweilig, also kommt schon mal nicht. Scherz. Das war jetzt wirklich nur ein unangemessener Scherz. Letzte Frage, wie viele Leute sind, also nur zu, wir könnten glaube ich noch 50 Folgen damit füllen, wie viele Leute nehmen so im Schnitt oder aktuell am Stammtisch?
Also es war erst zweimal, beim ersten Mal waren es ein gutes Dutzend und jetzt waren es, ich glaube so 8-9 Leute waren es. Okay. Also es schwankt, also ich war auch schon in Bremen, da waren es auch schon zwischen 5 und 25, also es schwankt absolut einfach.
Aber ich sage jetzt mal, jetzt ein Hörer, eine Hörerin sagt, ich finde es irgendwie cool oder ein Paar, die haben jetzt auch nicht die Sorge, dass sie da nur mit einer anderen Person sitzen.
Nein, das auf keinen Fall.
Sondern es sind verschiedene Leute da und die sind irgendwie alle eher studentisch geprägt? Oder
studentisch, aber wir hatten doch gestern auch jemanden da, der normaler Mensch ist sozusagen.
Normalbürger?
Ja, Normalbürger ist und hier arbeitet in Vechta. Genau, es ist halt ein geschützter Raum, also da ist sonst niemand in dem Raum, man muss keine Angst haben, irgendwie seinem Chef überlegt, wahrscheinlich nicht, kann ja sein, dass beide da sind, aber dann ist es ja auch für beide klar,
Okay. Tobi, wir müssen einen harten Break machen.
Ja. Hast du einen Musikwunsch?
Musikwunsch? Ich habe tatsächlich, Monster heißt das Lied von, einen Moment, irgendein Remix, von Lumix.
Lumix, ah, geil.
Ah ja, klar, kennen wir, packen wir rein. Ja, ich kenne das auch.
Das ist das Lied, was ich im Dauerschleife gehört habe, als ich die Webseite gemacht habe für eine Steam-Fechter.
Okay, das heißt, das hat dich auch mitgeprägt.
Genau, ja.
Und hast du noch ein zweites? Du darfst, du musst nicht, du bist nicht verpflichtet.
Ich guck mal, was so meine meistgehörten Lieder dieses oder letztes Jahr waren. Tatsächlich habe ich ja, das heißt Purpose von... Askja.
Ja, hat er mir schon direkt.
Okay. Und ich gehe direkt über zur nächsten Kategorie. Es war ein mega cooles Gespräch, deswegen hetzen wir jetzt zum Ende hin ein bisschen durch. Du kennst eins auf ein Bier mit Fragen versenken. Du hast 2 Schuss frei. Einen auf Tobi, mit dem fängst du an, und einen auf mich. Und du kannst eben entsprechend musst eine Zahl zwischen 1 und 9 und einen Buchstaben zwischen A bis F nennen. Und dann stell dir Tobi jetzt zuerst die Frage.
Dann nehme ich die 3F.
3F. Was vermisst du in deinem Leben?
Zum täglichen... Ein Schreibtisch. Ich hab nur ein Standing-Desk zu Hause. Und es ist echt scheiße, wenn man den ganzen Tag nur steht. Deswegen gehe ich immer zu meiner Mitbewohnerin und setze mich an den Schreibtisch, wenn sie arbeitet. Also ein Schreibtisch wäre tatsächlich mit Stuhl. So. Das wäre schon ganz cool. Ich dachte, Standing-Desk ist cool, aber so ohne...
So die Mischung macht.
Ja, die Mischung.
Ja, die genau. Ja, ja, genau. Ja. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls jemand von euch noch einen Schreibtisch übrig hat, wir hätten ihn und uns sponsoren möchte, nein.
Ich hatte an Disney gedacht.
Oh ja, Disney könnte. Ja. Genau, so ein Disney-Schreibtisch.
Ja, ich nehme alles. Also.
Scheißegal. Okay, schieben wir die nächste Frage direkt hinterher. Hau raus.
7b.
Okay. Wärst du gerne prominent? Warum ja oder warum nein?
Na, ich glaube nicht, weil das Problem ist, alle Leute, die man kennenlernt, weiß man nicht, ob sie einem wegen einem selbst mögen oder zu tun haben oder nur, weil sie irgendwie, wie sagt man, Golddigger sind, sagen, die nur profitieren wollen von dem...
Von meinem Fame.
Von meinem Fame, genau.
Ja. Okay, also lieber...
Genau, ja.
Wobei du natürlich, glaube ich, mit so einem Stammtisch eine gewisse Prominenz wahrscheinlich... Also die Leute reden drüber. Ja.
Nachdem du in diesem Podcast
warst. Ja,
ne? Ja, und der Podcast hat schon viele Leute gepusht.
Also ich wurde noch nicht auf der Straße angesprochen, zum Glück. Also, oder angepöbelt.
Weder noch.
Weder noch, ja. Kann ja sein. Fechter, also,
ja. Tobi, wärst du gerne prominent? Also wir sind es ja, eigentlich sind wir ja schon ziemlich prominent, aber bist du gerne prominent? Nicht wer. Nee, bist du gerne prominent?
Naja,
sagen das klingt gerade ganz arrogant, ne? Ja,
also ich will mich auch tatsächlich nicht als prominent bezeichnen.
Okay. Und ich glaube...
ich doch auch nicht. Ich kann sehr gut drauf verzichten. Also ich habe letztens noch den Gedanken gehabt, wie cool ich es eben halt einfach auch finde, raus aus dem Ganzen hier und dann einfach nur allein oder zu zweit irgendwo zu sein, wo man einfach völlig ungestört durch die Weltgeschichte läuft und sich berieseln lässt von den ganzen Eindrücken, die man hat.
Ja.
Wenn ich mir dann vorstelle, unter Menschen zu sein und man wird die ganze Zeit erkannt, fänd ich einfach richtig nervig.
Also ich glaube, ich bin ehrlich, ich bin ja so ein Bühnenjunkie irgendwie. Ich genieße das schon sehr so. Und ich kann aber ganz schlecht damit umgehen, wenn ich dann irgendwie in einem anderen Kontext oder hinterher oder so auf sowas angesprochen werde. Also ich bin nicht prominent. Also ich finde nicht, dass ich prominent bin, um jetzt mal nicht so arrogant hier rüber zu kommen. Aber so, ich finde das schon anstrengend, wenn ich mal irgendwo auf dem Podcast angesprochen werde von einer vielleicht noch unbekannten Person oder so. Ja. Ich finde das mega cool. Ich freue mich irgendwie auch drüber. Und gleichzeitig bin ich so super unsicher und weiß überhaupt nicht, wie reagiere ich jetzt darauf? Du weißt, glaube ich, was ich meine. Ja, ne?
Auf jeden Fall packen wir noch in die Playlist von Straßenbande 187 prominent.
Ja, okay. Das um noch ein bisschen das Niveau der Playlist nochmal anzuheben. Florian, wir müssen zum Ende kommen. Wir haben gleich an dich noch eine letzte Frage, aber eigentlich hat Chris eine letzte Frage an dich. Und du darfst ja gleich zum Schluss noch eine letzte Frage an unseren nächsten Gast oder unsere nächste Gästin stellen. Ich möchte mich vorher aber bedanken, wie immer am Ende des Podcasts. Tobi, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich find's cool, dass wir auch uns ein bisschen getraut haben und wir wussten nicht, wer kommt, was kommt. Ich fand's ein mega cooles Gespräch. Danke, dass du den Mut hast, das hier überhaupt alles zu machen. So, und B, dann auch noch unseren Podcast. gut, es ist vielleicht das beste Podcast, aber dass du diesen Podcast ausgesucht hast, um echt auch mal, ich sag mal, ein bisschen dafür zu werben, ins Gespräch drüber zu kommen, fand ich mega, mega angenehm, mega cool. Und mich interessiert dein Stammtisch schon, nicht mit der Idee, dass ich jetzt sage, ich möchte das in naher Zukunft irgendwie umsetzen. Aber ich finde es einfach cool, dass du es machst und werde es auf jeden Fall weiterverfolgen. Also danke dir, dass du das gemacht hast hier.
Und ich möchte mich dem anschließen und dir einfach auch sagen, genau das ist die Idee, die wir mit diesem Podcast hatten. Jemand soll vorbeikommen und von seiner Leidenschaft, von seinen Gedanken, von seinen Ideen einfach erzählen. Ich finde, da gehört immer eine Prise Mut dazu und auch bei diesem Thema, das dann doch, finde ich, schon irgendwo auch ins Intime geht, finde ich das einfach auch, ja, größten Respekt, dass du das mit uns und den Menschen da draußen geteilt hast. Also vielen lieben Dank und ja, bis zum nächsten Mal.
Und jetzt die Frage von Chris. Lieber Florian, Chris möchte von dir wissen, wo siehst du dich in 10 Jahren? Oh Gott.
So lange, 5 Jahre wäre ja schon.
Er hat 10 gesagt, es tut mir leid, er hat wirklich 10 gesagt. Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Fast schon visionär.
Ja. Okay. Genau. Und dann gehören danach die letzten Worte dir und du darfst eben abschließend eine Frage an den nächsten Gast stellen.
Okay, in 10 Jahren. Also ich will nochmal eine sehr große Reise machen, irgendwo Südostasien, aber in 10 Jahren, glaube ich, sollte ich zurück sein. Und ich fände es ganz cool, mit einer Frau zusammen zu sein, auch wieder eine offene Beziehung. 35 könnte man schon Kinder haben, ja, doch. Mhm. Also irgendwo sesshaft sein. Egal in welchem Land eigentlich, also lieber eigentlich wärmer als hier in Norddeutschland. Offene Beziehung, Kind und irgendwas selbstständig, in irgendeiner Form selbstständig sein. Ja. Oder am besten nicht arbeiten müssen, aber
das wird noch nichts.
Also in Finnland überlegen sie immerhin eine 4-Tage-Woche
ein. Ja, das ist
schon aber gut. Da ist wieder das Problem mit dem
Wetter,
mit der Sonne,
ja,
und mit dem
schlecht.
Licht und so. Ne? Also vielleicht gibt es das ja auch noch woanders. Wen du die nächste Frage stellst, wissen wir noch gar nicht hundertprozentig. Aber vielleicht macht es das auch ganz interessant, weil du da völlig frei rangehen kannst eine Frage an die nächste Gästin, den nächsten Gast stellen kannst.
Ich habe natürlich den Podcast schon gehört, deswegen wusste ich, dass das kommt und konnte mir was überlegen.
Sehr gut, ja.
Meine Frage ist an die Person, wenn sie ihre ganze Familie und Bekannten und Freunde mitnehmen könnte an einem Ort der Welt, wo sie leben würde, wo wäre das? Also von der Kultur, vom Wetter her, oder wenn sie von mir aus auch den perfekten Ort konstruieren, wo auf der Welt, wo die Person gerne leben möchte.
Mit der gesamten Familie.
Genau, das ist ja häufig so das Problem, nur die Familie ist woanders, aber man könnte die Familie in diesem Szenario mitnehmen, die Freunde.
Sehr cooles Szenario.
Ja. Und bin cool. Ich gespannt, was die Antwort ist.
Wir sind auch gespannt.
Und noch ein letztes Wort der Eigenwerbung. Ich mag sowas ja nicht, aber man muss es ja doch machen. Es gibt ein Facebook- und ein Instagram-Account und eine Webseite, anders-lieben-fechter.de oder einfach anders-lieben-fechter. Da poste ich immer mal wieder Sprüche aus Poli-Büchern zum Nachdenken anregen.
Danke.
Danke auch.